Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu und bei mir schon wieder der Alexander von Eurogamer. Guten Morgen, Alex.
Wunderschönen guten Morgen.
Du bist Alexander, du schreibst bei Eurogamer und du warst ja erst vor kurzem hier zu Gast und wir haben uns so gut verstanden und wir haben auch direkt nach dem Podcast damals weitergesprochen, weil wir gleichzeitig schon ein Spiel gespielt haben, was jetzt, wenn der Podcast jetzt läuft, morgen rauskommt. Am 5. Februar erscheint XCOM 2. Und wir haben das schon gespielt, wir sind schon durch und deswegen podcasten wir zwei Hübschen jetzt, weil es ist ein tolles Spiel.
Auf jeden Fall, also alles richtig gemacht, fast alles richtig gemacht, super aufgebaut auf einem fantastischen Vorgänger, ja.
120% bis morgen.
Genau.
Tschüss.
Macht's gut.
Der Gag funktioniert immer. Nein, also lass uns in aller Ausführlichkeit über XCOM reden. Es ist jetzt kein Spiel, wo man wirklich groß spoilern kann. Deswegen werden wir es aber trotzdem nicht machen. Also es gibt natürlich sowas wie eine Story. Wir werden jetzt nur so diese Prämisse, die muss man, glaube ich, ein bisschen erzählen, weil das auch sehr stark definiert, wo dieses Spiel ansetzt und wo es weitermacht und so weiter. Genau. Das würde ich jetzt nicht als Spoiler bezeichnen. Was dann im Laufe der Geschichte passiert und was weiß ich, da insgesamt von der Story passiert, da werden wir nicht so in die Tiefe gehen, sondern es ist ja auch ein Strategie-slash-Taktik-Spiel. Ja, es gibt beides in diesem Spiel. Und das finde ich, sollten wir ausführlich besprechen. Wie verhält sich XCOM 2 zu dem XCOM-Reboot und wie zu dem ursprünglichen? Und wie steht es insgesamt da? Also was für eine Art von Spiel erwartet man, wenn man XCOM mochte oder wenn man XCOM 1 eben nicht mochte? Für wen ist es? Und die Themen würde ich gerne mit dir besprechen.
Ja, gerne.
Wie standest du denn zu dem XCOM-Reboot? Also ich war großer, großer Fan der alten XCOMs und fand die neuen, also den Reboot, den Firaxis gemacht hat, durchaus sehr gelungen, auch wenn es eben nicht so sehr an diese Tiefe rankam, die XCOM damals hatte. Aber es war das beste Strategie-Taktik-Spiel, was ich zu der Zeit irgendwie, was man irgendwie kriegen konnte, weil das Feld war ja auch ein bisschen leergeräumt.
Ja, also ich würde ganz klar sagen, also ich sehe das ganz genauso mit dem ursprünglichen XCOM, also UFO, wie es hier hieß, UFO Enemy Unknown. Das steht heute noch bei mir in zwei verschiedenen Versionen im Regal. Mhm. Einmal in der großen Box auf 3,5 Zoll Disketten und einmal in der hochkant US PlayStation 1 Version mit diesen, abgrundtief hässlichen Plastic Jewel Cases.
Die waren eklig, gell?
Ja, ja. Und es ist für mich, es ist wahrscheinlich, dass mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten.
Neben Fallout würde ich da zustimmen, ja.
Ja, da können wir uns lange streiten. Also Fallout ist auch ein fantastisches Spiel, aber es kommt halt auch viel auf den Kontext an, wann es einen erwischt hat. So, ja. Ne? XCOM ist halt das Ding, was mich Nächte, Wochenenden gekostet hat. Damals
wir sind auch ungefähr gleich alt, glaube ich, gell?
Genau, 78er Jahrgang meine
ich. Ja, genau, ich bin 77, ja genau. Das hat uns genau richtig erwischt, glaube ich.
Genau. Genau in der empfindlichen Phase, wo man eigentlich dann Hausaufgaben hätte machen sollen. In der 6-2. Nee, aber es ist ganz schwer zu beschreiben, wie wichtig mir dieses Spiel war und wie traurig man auch eigentlich war, dass es irgendwie ewig nicht wirklich weitergeführt wurde. Und dementsprechend hat man sich dann 2012 darauf gefreut, von Firaxis auch noch ein Remake zu bekommen.
Ja, genau. Also wenn das jemand das Erbe annehmen durfte, dann auf jeden Fall Firaxis, ja.
Genau, zumal Sid Meiers alte Firma Microprose ja damals auch das Original schon als Verlag vertrieben hatte. Insofern passte das alles ziemlich gut. Und ich muss sagen, vielleicht vorher noch zu sagen, dass ich finde, dass das ursprüngliche, das Original von 1994 ist, glaube ich, deswegen mein absolutes Lieblingsspiel, weil es heute auch immer noch gut zu spielen ist. Und das gilt für viele alte Lieblinge nicht mehr. Mit Ausnahme, dass es das alte kein Mausrad unterstützt, um durch die Menüs zu scrollen, ist es immer noch ein super Spiel. So, und ja, also, und ich fand, das Remake war
für von Usability-Geschichten und so abgesehen, ganz genau. Aber taktisch, mechanisch funktioniert es immer noch sehr, sehr gut, auf jeden
Richtig,
Fall.
Wenn da man, kann man sich
wenn immer man mit noch, der Auflösung leben kann. Ne?
Genau, da kann man sich immer noch reinbeißen und kann man immer noch eine Menge Spaß mit haben. Also eine tolle Atmosphäre und selbst die Grafik ist immer noch halbwegs anschaubar. Mhm. So, das Remake ist für mich vielleicht das beste Spiel der letzten Generation gewesen, also wenn man jetzt in Konsolengenerationen rechnet. Das kam auch noch auf meinem Geburtstag raus in Deutschland.
So ein Zufall.
Ja, also mit Zufall, da glaube ich.
Das kann kein Zufall
sein. Nee, nee. Aber ja, es ist, ich fand das von vorne bis hinten ein super Remake und selbst, ja, ich würde gar nicht mal sagen, dass es weniger in die Tiefe ging. Es war nur entschlackt.
Ja, ja.
Es ging nicht so sehr in die Breite. Natürlich, man konnte nicht mehr eigene Basen über den Globus verteilen. Und da fehlte dann vielleicht schon eine strategische Komponente. Aber es gab in dem alten auch ganz viel Kram, der nicht hätte drin sein müssen. Ne? Also jedes Magazin für eine Waffe einzeln kaufen.
Ja, entschlackt, finde ich, trifft es ganz gut, weil man konnte sich dadurch eben auch auf neue Stärken irgendwie konzentrieren. Und ich finde, dass beide Spiele auch parallel gut nebeneinander existieren können, weil es fühlte sich auf jeden Fall deutlich moderner an. Aber ohne irgendwie nur ein Larifari schnell Durchspiel-Spiel zu sein. Ja? Ja, also man hatte trotzdem eben genügend Möglichkeiten, genügend Sachen zum Taktieren und auch die Atmosphäre, finde ich, hat darunter nicht gelitten. Die war ziemlich tight,
wie man so schön sagt. Also die hatte ganz und gar nicht gelitten. Die war sogar noch besser eigentlich. Die Musik war fantastisch. Dadurch, dass es halt auch so unglaublich schmissig inszeniert war, sah ja fast aus wie ein Shooter teilweise, wenn dann die Kamera so nah ranfuhr an so einen Soldaten, der dann irgendwie übers Schlachtfeld huschte, um sich einen Alien aus der Gegend zu krallen, aus der Nähe zu krallen. Es war von vorne bis hinten super gemacht und ging auch einfach ein tolles Tempo, ne?
So, dann wurde XCOM 2 angekündigt. Dann wurde es ein bisschen verschoben, was ich jetzt erstmal gar nicht so schlimm fand, weil es sollte ja letztes Jahr im Herbst, Dezember, November war, glaube ich, angekündigt, gell?
Ich glaube schon,
irgendwie so um den Dreh rum sollte das ja kommen, wo sowieso alles rauskam. Und deswegen war ich gar nicht so unglücklich, als sie gesagt haben, wir verschieben das aufs Frühjahr. Dann habe ich gedacht, gut, das sind jetzt nicht so diese mega großen Titel angekündigt, da passt es ganz gut hin, dann freue ich mich da drauf, war ich völlig happy. Dann kam Fallout 4, genau, das war, glaube ich, relativ zeitgleich. Mhm. Und bei Fallout 4 hatte ich auch sehr hohe Erwartungshaltungen und war dann enttäuscht. Und dann hatte ich schon jetzt die Sorge, oh Gott, so hohe Erwartungen, wie ich an XCOM 2 habe. Mhm. Wobei hohe Erwartungen ja relativ ist. Also ich wollte einfach nur mehr XCOM. Ja? Ich wollte, dass XCOM 2 mehr von dem liefert, was halt XCOM schon hat, mit ein paar Neuerungen, mit ein paar frischen Ideen, mit neuen Ansätzen. Und hatte schon so ein bisschen Sorge, dass sie vielleicht auch das Rad überdrehen oder dass sie irgendwie so machen wie bei Fallout 4. Ich weiß immer noch nicht so genau, was es ist bei Fallout 4, was mich nicht packt, aber es hat mich sehr enttäuscht. Und XCOM 2, puh, ich hatte ganz schön Bammel, dass mich das irgendwie nicht packen könnte oder so, aber so viel sei vorweggenommen, ganz im Gegenteil. Also mich hat's wieder total erwischt. Und ich bin bis auf ein paar Kleinigkeiten oder bis auf Jammern auf hohem Niveau eigentlich sehr, sehr zufrieden mit XCOM 2. Wie waren denn deine Erwartungshaltung?
Bei mir war es eigentlich genau andersrum. Ich hatte auch ein bisschen Angst vor dem Spiel, aber hauptsächlich, weil ich das Original, also das ursprüngliche Remake von 2012, das Add-on dann, was dann rauskam, Enemy Within, und dann auch noch die Mod Long War bis zum geht nicht mehr durchexerziert hatte und auch mit viel Spaß. Ich wollte eben nicht unbedingt noch mehr davon und war sehr gespannt, wie sie es denn machen würden.
Dass es eine 2 verdient im Namen sozusagen. Ja.
Genau, ja. Und aber ich kann, also auch wenn ich anders auf dem Spiel entgegengesehen habe als du, muss ich sagen, dass es mich am Ende genauso abgeholt hat eigentlich. Also das war wirklich so nicht zu erwarten. Es schreien ja alle seit dem Remake von 2012 schreien ja alle, jetzt müssen sie auch einen Terror from the Deep machen, aber die haben eben nicht, die haben
den
eben
gleichen
nicht
Weg beschritten.
Die haben auch nicht den gleichen Weg beschritten wie die Modder von Long War Studios, mit denen sie jetzt auch wieder, mit denen sie jetzt auch aktiv kollaborieren für Modifikationen am PC. Sie haben was anderes gemacht und das ist eigentlich das, was ich ihnen am höchsten anrechne, nämlich das ist ihnen schon. Das Remake war ja schon ein sehr toller Mittelweg zwischen zwischen Tribut ans Original und etwas Eigenem. Und jetzt ist es halt noch mehr was Eigenes, aber ohne jetzt auch irgendwie das Original mit den Füßen zu treten. Das ist wirklich schon sehr besonders, muss ich sagen.
Ja, also auch nicht falsch verstehen, mit mehr meinte ich jetzt auch nicht, ich will einfach ein Mission Pack, weil das hatten wir ja schon bekommen.
Nee, klar. Ja.
Das war völlig in Ordnung, das habe ich auch dann auf Iron Man gespielt und so, also mehr vom Gleichen wollte ich auch nicht unbedingt. Ich war auch, wie du gesagt hast, sehr, sehr gespannt und was man auf der Gamescom und so weiter immer auch gesehen hatte, hat ja auch schon so angedeutet, dass sie versuchen, neue Ansätze ins Spiel reinzubringen. Und eben nicht nur irgendwie grafisch was überarbeiten und irgendwie neue Waffen, neue Söldnertypen und sowas reinbringen, sondern da hat sich schon ordentlich was getan. Gut, dann lass uns doch mal in die Vollen greifen. Die augenscheinlichste Änderung, würde ich jetzt mal sagen, die einem gleich auch relativ zu Anfang begegnet, ist das fliegende Schiff, oder? Die Avenger. Dass ja, also man eben nicht mehr nur eine Basis hat.
Ja, vielleicht müssen wir da noch vorgreifen, beziehungsweise, also die augenfälligste Erinnerung würde ich als erstes erstmal sagen, dass es in der Zukunft spielt. Also es ist ja 20 Jahre und das macht ja dieses die Basis in diesem Raumschiff erst möglich. Also das ist für mich ist in erster Linie das Besondere, dass sich einfach die Vorzeichen komplett geändert haben, weil jetzt sind die Aliens nicht mehr die Invasoren. Denn
okay, warte ganz kurz, wir müssen nochmal einen ganz kleinen Schritt nochmal zurück. Die Ausgangslage von XCOM 2 ist eigentlich relativ unabhängig von XCOM 1. Also ohne was zu spoilern, was bei XCOM 1 jetzt passiert ist.
Genau,
ich weiß jetzt nicht, wie 20 Jahre nach XCOM 1, aber es wird einfach eine Annahme getroffen, die aber nicht unbedingt dem entspricht, was wir jetzt auch erlebt haben in XCOM und in dem Add-on.
Okay, du ruderst jetzt um Story-Details rum, merke ich gerade. Okay, dann sollte ich vielleicht
Nein, wir definieren jetzt einfach, ich will nur nicht das Ende von XCOM 1 verraten, auch wenn es hier jetzt keine Relation spielt. Ich will nur sagen, für die Leute, die es durchgespielt haben, am Anfang verwundert es einen ein bisschen, in welcher Ausgangslage man ist.
Ach so, genau, ja. Das ist, es ist im Grunde ein Paralleluniversum sozusagen, genau, ja. Was hier aufgezogen wird. Es wird nicht weitergeführt, was vorher passierte, sondern es wird davon ausgegangen, dass die Aliens ihre Invasion durchgezogen haben und dass die XCOM versagt hat.
Was ich einen ganz coolen Kniff irgendwie finde, um irgendwie neue, wie du gesagt hast, um neues Vorzeichen zu schaffen, um was völlig Neues zu machen.
Ja, ja, weil im letzten Teil waren halt eben die Aliens die Invasoren und jetzt ist die XCOM die Invasion, weil sie den Widerstand, also Kontakt zu Widerstandszellen rund um den Globus aufnimmt, um wieder auf die Beine zu kommen und dann die Aliens von der Erde zu verjagen. So, das würde ich so sagen. Und zu diesem Zweck hat man halt nicht mehr diesen Ameisenbau unter der Erde, sondern man hat eine Basis, die sich bewegen kann, weil sie in einem UFO integriert ist, in einem gekaperten.
Genau, und damit fliegt man über die Weltkarte und trifft andere Rebellenstationen und so weiter. Genau. Da können wir gleich noch mal dazu kommen. Wie du gesagt hast, witzig finde ich halt eben auch, dass dieser XCOM im ersten, also wir sagen jetzt immer, XCOM ist jetzt das Remake und UFO, wenn wir vom Original sprechen, okay? Das macht es einfacher. in XCOM hat man ja immer Geld gekriegt von den ganzen Ländern. Das war ja auch eine Reminiszenz an die alten Teile, dass man eben quasi Geld verdient hat dadurch, dass man den Paniklevel unten gehalten hat. Sowas gibt's jetzt eigentlich gar nicht mehr, sondern man muss sich mit verschiedenen Rebellenstationen und Untergrundorganisationen zusammentun, um dort Credits zu verdienen. Beziehungsweise das sind dann, es gibt irgendwie zwei so Währungen. Es gibt irgendwie Informationen, mit denen man Dinge machen kann und es gibt Vorräte, einfach nur quasi Lebensmittelvorräte, das ist so eine Art von Geld, damit kann man dann auch Ausrüstungsgegenstände produzieren und so weiter und so fort. Genau. Und dadurch ist man aber auf einmal der Underdog, also man ist nicht mehr finanziert von der großen Regierung und von den verschiedenen Ländern und kann dann dort mit denen irgendwie verhandeln, wie viel Geld man kriegt für die Förderung des XCOM, sondern die Regierung hat sich ja mit den Aliens verbündet. Es ist die neue Weltregierung, hat gesagt, wir verbünden uns mit den Aliens und das ist jetzt auch schon seit Jahrzehnten ist es schon der Status Quo. Gell? Also diese XCOM-Einheit ist quasi schon länger im Untergrund und versucht, dagegen vorzukämpfen.
Die sind im Grunde Terroristen jetzt.
Also ja, genau. Ja.
Muss man schon sagen. Genau, und dazu, also das führt ja vor allem auch dazu, dass die Mittel, die man bekommt von seinen Gönnern, nicht mehr monatlich schön aufs Girokonto wandern, sondern einfach irgendwo auf der Weltkarte abgeworfen werden und man die einsammeln muss. Und alle diese Interaktionen auf der Weltkarte kosten eben Zeit. Und deswegen ist es schon, spielt man das hauptsächlich gegen die Zeit, wo man damals schon, also man hatte ja damals den Paniklevel, den man so ein bisschen jonglieren musste und niedrig halten musste, aber man konnte es schon so ein bisschen rauszögern. Und jetzt hat man am oberen Bildschirmrand permanent diese Fortschrittsleiste dieses unheimlichen Projekts der Aliens, die, wenn sie voll ist, also bedeuten würde, dass die Menschheit verloren ist.
Es hat so ein bisschen was vom Brettspielcharakter, finde ich. Ja, also du hast so diese Weltkarte, die auch an dieses XCOM-Brettspiel erinnert oder so an Pandemie oder so. So bläulich, Future Technology, und du fliegst mit deinem durchsichtigen Vektorraumschiff über diese Karte und sagst, hier auf diesem Feld möchte ich jetzt was machen, und auf dem Feld steht dann zum Beispiel Kontakt aufnehmen mit Region. Dann tickert so eine Zeit, diese typische Zeituhr, die man irgendwie auch kennt aus XCOM, und nach 4 Tagen oder 5 Tagen hast du dann Kontakt aufgenommen. Und das bedeutet dann zum Beispiel, dass du halt eben eine Kontaktperson in diesem Bereich hast. Das heißt, ab dem Moment kannst du in dieser Zone, das ist dann, was weiß ich, Südamerika oder Asien oder Europa oder sowas, kannst du dann dort mit den Rebellen kommunizieren, und die geben dir dann manchmal irgendwelche Missionen. Manchmal gibt's dann so Fundstücke, also wie du gesagt hast, so Material, was abgeworfen wird. Dann fliegst du mit deinem Avenger dahin, sammelst die auf, dauert dann auch wieder 4 Tage. Und brettspielmäßig sind oben so kleine Würfelchen, die dieses Avatar-Projekt voranschreiten. Und du verlierst quasi, wenn dieses Avatar-Projekt voll ist, die Leiste, und du es nicht stoppst. Und immer wenn du gewisse Missionen erledigst, da gibt's dann also Crucial Missions, also so Missionen, wo du direkt irgendeine Einrichtung der Aliens zerstörst. Und dann gehen zum Beispiel wieder 2 Pünktchen zurück. Oder es gibt eben Nebenmissionen, nenne ich es mal, wo du einfach die optional erledigen kannst, um neue Ressourcen zu bekommen, um neue auch Crewmitglieder zu ergattern, also wie bei XCOM eben auch.
Ja, man muss halt immer abwägen, was man jetzt macht, ob man jetzt allgemein den Feldzug gegen das Avatar-Projekt und die Aliens vorantreiben möchte, oder ob man seine eigenen Fähigkeiten und seine eigenen Kapazitäten steigern möchte durch diese Nebenmission.
Genau. Und man muss aber auch Nebenmissionen machen, weil anders kommst du nicht an Ressourcen, und ohne Ressourcen und ohne die Erfahrung aus den Kämpfen steigen deine Charaktere natürlich auch nicht auf, und du kannst auch nicht die Ausrüstungsgegenstände produzieren.
Genau.
Forschen, und wie du es gesagt hast, dieser Ameisenbau, der früher unter der Erde war, der funktioniert im Prinzip fast genauso, der sieht auch fast genauso aus. Du hast den Avenger dann, wenn du in diese Strategiekarte wechselst, hast du den Avenger von der Seite wie so ein aufgeschnittenen wie so eine aufgeschnittene Basis, wie Fallout Shelter.
Ja, genau.
Und dann kannst du auch ranzoomen an die einzelnen Räume, und du hast, wie gewohnt, hast du dort deinen Forschungsraum, du hast dort dann aber auch ein paar neue Geschichten, du hast deine Soldaten, die du ausrüsten kannst, dein Technikraum, ein paar neue Sachen, wie zum Beispiel so ein Ausbildungsraum, wo du irgendwie neue Taktikoptionen dazu kaufen kannst und solche Geschichten. Also da haben sie sich ein paar Kleinigkeiten einfallen lassen, aber nach wie vor baut man dort auch irgendwie Energierelays, Kommunikationszentren, um dann eben halt diese Bedingungen zu erfüllen, um gewisse weitere Sachen freizuschalten.
Genau, ja, also das war so eine Änderung, die ich zum einen, also die war für mich ziemlich zwiespältig, weil im Original, also im XCOM 2012 gab es ja, oh Gott, das ist schwierig, gab es ja diesen Angrenzungsbonus, also den Nachbarschaftsbonus, wenn du zwei Kraftwerke aneinander hast angrenzen lassen, haben die mehr Energie produziert, als wenn die, wenn die über die Basis verstreut waren. Jetzt ist ein sehr schönes System drin, wie ich finde, dass man die Anzahl seiner, also die Ingenieure, die kann man nicht mal ohne weiteres kaufen, nur in Ausnahmefällen, sondern man verdient die auch als Belohnung in Missionen oder evakuiert sie im Rahmen einer Mission. Und die kannst du in deinen Räumen quasi als Personal abstellen, um zum Beispiel ein Kraftwerk noch ein paar Prozentpunkte in mehr Energie aus dem Kraftwerk rauszuholen. Und du kannst auch diese Kraftwerke noch aufrüsten, damit sie mehr Energie abwerfen.
Genau, oder überhaupt erst erlauben, dass da 2 Techniker drin sein dürfen und so weiter.
Genau, ja, ja. Und das ist eine sehr schöne Management-Ebene, weil man halt so eben seine Kapazitäten nach Bedarf noch so ein bisschen optimieren kann. Mhm. Allerdings muss ich sagen, dass ich es ein bisschen schade finde, dass es eigentlich fast egal ist, wo man jetzt welche Einrichtungen hineinbaut.
Ja, aber wie gesagt, das finde ich ausgeglichen dadurch, dass eben dieses Feintuning da irgendwie noch mit drin ist. Also mich hat es eher auch ein bisschen genervt manchmal, dass man dann sagen musste, die Stelle muss ich jetzt freilassen, weil da will ich ja später noch einen Technikraum bauen oder so. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Aber insgesamt fand ich es, ist es nicht so ausschlaggebend, wie es im ersten Moment klingt. Überhaupt diese ganze Raumbasis ist dann einfach doch nur Mittel zum Zweck. Also so eine richtige Strategieebene entsteht dadurch auch nicht. Es ist halt so ein bisschen Mikromanagement an der Stelle, aber meistens ist es auch naheliegend, was man machen muss. Also wenn du halt 9 von 9 Kontakten schon fertig hast und du musst einfach in die neue Region, dir eine neue Region erschließen, weil da eben halt eine Avatar-Mission stattfindet, dann musst du es einfach machen. Also dir bleibt gar nichts anderes übrig, als halt noch einen Technikraum zu bauen und
oder noch einen Ingenieur reinzustecken.
Genau, ja. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so eine optionale Geschichte, weil man einfach immer das machen muss, was dann halt jetzt dran ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Und das ist auch das, was mich insgesamt so ein bisschen, also obwohl ich diese komplette Strategieebene deutlich besser finde als in XCOM 1, ist es das, was mich noch so ein bisschen wieder auf den Teppich zurückgeholt hat in meiner Wertschätzung dieses Spiels, weil im Endeffekt, also wir haben uns alle immer eine ausgefeiltere Strategieebene in diesem Spiel gewünscht und es sah jetzt danach aus, als würden wir das bekommen, aber im Grunde ist es auch alles sehr opportun, was man dort macht auf der Strategieebene, auch auf der Weltkarte und man muss am Ende sowieso immer ein bisschen was von allem machen und ausgewogen bleiben, anstatt jetzt sich wirklich eine globale Strategie zurechtzulegen. Ne? Also man reagiert eigentlich immer noch eher auf die...
Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Man reagiert eigentlich nur und man hat keine übergreifende Strategie in dem Moment. Nee. Weil dir stehen auch nicht immer alle Optionen ja offen. Also manchmal gibt es auch einfach keine Nahrungsmittel, die du einsammeln kannst. Eben. Ja, und dann musst du halt irgendwie, dann gehst du halt hin und heilst deine Leute schneller im Headquarter oder so und wartest halt einfach die Zeit ab, bis sich wieder neue Missionen auftun. Also ich fand auch, es fühlt sich zwar ganz gut an, so da auch da rumzufliegen und Sachen zu entscheiden, aber so im Nachhinein muss man schon sagen, so richtig viel Entscheidungsmöglichkeiten hat man eigentlich nicht. Das ist definitiv so, aber es ist auf jeden Fall, es fühlt sich nach einer guten Neuerung an.
Auf jeden Fall, ja, es macht schon Spaß. Ne? Also man muss sich ein bisschen überlegen, und dieses Avatar-Projekt von dem Projekt nicht überholen zu lassen, das ist schon ziemlich wichtig. Und da stecken auch schon Überlegungen drin. Ne? Also man kann nicht einfach nur diese ganzen Nebenmissionen machen, sondern man muss sagen, okay, jetzt muss ich ein bisschen darauf hinarbeiten, jetzt nach Westeuropa zu kommen, weil ich weiß, dort steht eine Basis. Und von dort aus gelange ich nach Nordafrika, wo noch eine Alien-Basis steht. Aber die Strategie ist, wenn sie da ist, immer nur sehr, sehr kurzfristig. Und
ich habe aber auch überlegt, woher. Ich glaube, es kommt so ein bisschen aus diesem, dass man eben der Getriebene ist, storymäßig und vom Setup her. Weißt du? Und daher kommt, glaube ich, so dieses Gefühl, dass man gar nicht so der Stratege ist in dem Moment, sondern halt sehr getrieben ist. Du wirst auch manchmal ja wortwörtlich vertrieben von einem UFO, was halt rumfliegt und dich dann halt aber wieder verscheucht, weil die dir halt auf die Schliche kommen. Und von daher, man ist schon sehr stark am Reagieren, aber man muss halt trotzdem unter diesem Druck trotzdem richtig entscheiden. Und das haben sie schon ganz gut hingekriegt, finde ich, dass dieses Gefühl rüberkommt.
Auf jeden Fall. Also es ist jetzt auch kein wirklicher Kritikpunkt oder es ist nichts, was einen jetzt rausreißen würde aus dem Spiel. Es ist nur vielleicht eine verschenkte Chance einfach. Ich hab mir ein bisschen mehr Initiative und ein bisschen mehr Voraussicht auf dieser Strategieebene gewünscht. Also jetzt mag ich gar nicht so recht Strategieebene dazu sagen.
Ja, das stimmt. Ist eigentlich eher so das Menü hier. Gut, aber dann kommen wir doch zur Taktikebene, weil da brilliert das Spiel ja dann doch wieder sehr. Wenn man dann in die Kampfeinsätze geht, was hat sich denn so grundlegend getan? Es fühlt sich auf jeden Fall wieder sehr heimisch an, wenn man XCOM gespielt hat.
Ja, wahnsinnig heimisch. Also, aber auf eine gute Art.
Ne? Oh ja. Also es ist wirklich wie so Heimkommen. So, endlich wieder.
Ja, und aber sie haben halt wirklich, und das zieht sich eigentlich durchs ganze Spiel, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen gemeckert haben über die Weltkarte und so, aber es wurde eigentlich an jeder Ecke verbessert. Mhm. Also es ist nichts, also wenn es hier und da vielleicht die eine oder andere Chance liegen lässt, ist es durchweg eigentlich das rundere, bessere Spiel.
Ja, absolut. Man merkt richtig, wie sie wirklich jedes einzelne Feature genommen haben und genau. wirklich angeschaut haben, so wie können wir dieses Feature oder wie können wir dieses Ding verbessern? Was ja. sagt die Community? Was mochten die Leute an XCOM? Mhm. Was können wir noch hinzufügen, ohne es aber zu stark zu verändern, dass die Leute schimpfen? Ja, so. Genau. Und ich finde, das haben sie wahnsinnig gut hingekriegt, weil alle Änderungen, die so nach und nach kommen, da denkt man sich immer, ja geil, also ja, so habe ich
warum mir
das,
nicht
warum so? Nicht gleich so, ja, also so bös gesagt, also das macht XCOM nicht zu einem schlechteren Spiel, aber man hat dann schon an vielen Stellen so das Gefühl, so ja geil, das ist ja, also ja. was weiß ich, diese Waffenmods und solche Kleinigkeiten, weißt du, wo ja, man so denkt, geil, das ist. So viele Kleinigkeiten.
Ja. Also geht ja schon mit grundsätzlichen Sachen los, dass jetzt jede Karte ist jetzt wirklich also nicht zufällig generiert, aber prozedural generiert, das heißt, es gibt keine Kartendopplung mehr oder man spielt nicht. Wenn jetzt anlegt, jetzt die Kampagne sehr lange zu spielen und viele Missionen zu machen, man sieht keine Karte zweimal.
Ja.
Und dann, was wirklich für mich eine der besten Neuerungen ist, die Gegner stehen nicht einfach stumm auf der Karte rum und erst wenn man die aufdeckt, werden die aktiv und dann sehen sie den Spieler auch. Mhm. Sondern die sind wirklich schon als Patrouillen oder als Wachposten auf der Karte verteilt. Und machen ihr Ding, bis sie den Spieler entdecken. Und dieses Entdecken beruht jetzt nicht mehr auf Gegenseitigkeit, solange der Trupp am Anfang versteckt ist. Und es gibt einige Einheiten, die dieses Verdecktsein auch durch ihre Fähigkeiten noch länger hinauszögern können und wiedererlangen können, diesen Zustand. Und die jetzt wurde der Satz so lang, dass ich das Ende nicht mehr weiß.
Man hat halt diesen Verdeckt-Bonus, so lange, bis genau. man den ersten Schuss abgibt oder bis man in eine Zone, in ein Sichtfeld des Gegners reinläuft.
Ja. Genau. Und du hast halt die Möglichkeit, dich so aufzustellen und deine Leute schon so in diesen Feuerschutzmodus zu versetzen.
Mhm. Also diese Reaktionsschuss, den es ja schon immer gab. Mhm.
Genau, ja. Dass sobald du dann den ersten Schuss abgibst, und die Gegner dann diese typische Entdeckungsanimation beginnen und sich dann in Deckung verziehen wollen, bevor sie auf dich schießen, dann entlädt dein ganzes Squad halt diesen feurigen Tod über die Gegner.
Oh, das ist mein absoluter Lieblingsmoment in diesem Spiel, ja. oder? Das ist so befriedigend, genau. wenn du vier Leute in diesem Feuerschutzmodus hast und dann mit dem Scharfschützen losschießt und dann rennen die los und dann kommt dieser Zeitlupeneffekt. Ja, und die werden einfach niedergemäht. Das ist großartig. Ein Stück weit
sehr glorreich, ja. Und das verändert natürlich schon ziemlich, wie man spielt. Also ich hatte jetzt gerade so eine Mission, wo ich eine Alien-Basis in die Luft jagen sollte. Und ich habe einen, den habe ich als Schatten-Ninja sozusagen hochgezogen, der halt unentdeckt bleiben kann, sehr lange. Und den konnte ich ziemlich weit bis vors Ziel vorrücken lassen. Und der hat dann auch tatsächlich kurz vor Schluss den letzten Gegnerposten auch direkt flankiert gehabt. Also, er konnte den quasi schon in den Rücken fallen oder in die Seite, besser gesagt, während meine Leute von hinten angerückt sind.
Sorgt halt auch für ein bisschen andere Spielweise. Also nicht jede Mission hat diesen Verdeckt-Modus. Es gibt auch Missionen, wo du quasi laut landest und der Gegner schon weiß, dass du kommst. Aber in den meisten Fällen hat man eben diesen verdeckten Status und man sieht auch erstmal noch gar keine Gegner. Und dann läuft man eben los und sieht dann eben auch am Boden, ah, da ist so ein Wachturm, der guckt, dann muss ich da außen rumlaufen und so weiter. Aber wenn man eben zu schnell vorprescht, kann es eben halt auch sein, dass man selber in ein Sichtfeld reinläuft und dann die zuerst schießen können, genau. weil sie sich dann halt sofort in Deckung begeben und losballern und du dann halt noch nicht in der Reaktionsphase bist. Und das ist sehr cool, weil dadurch spielt man deutlich anders. Fühlt sich auch strategisch, taktischer an in dem Moment auf jeden Fall.
Vor allem, ja, weil also jetzt ist es einfach im Grunde einfach nur transparenter als im Vorgänger, ja. weil im Vorgänger wusstest du nie, wann du über die ersten Gegner stolperst.
Genau, hier wo siehst du der Trigger?
Genau. Genau, wo ist der Auslöser, dass sich alle zu mir umdrehen und dann, dass alle Vorsicht aus dem Fenster geht. Und das hat dann dazu geführt, dass man zu Beginn einer Runde immer nur einen Zug machte in Overwatch ging, einen weiteren Zug wieder in Overwatch gegangen. Das bedeutet, dass die Kämpfe, also diese Taktikebene am Anfang immer sehr zäh, also nicht sehr zäh, aber zäher war als jetzt im Nachfolger. Ja. Jetzt kannst du wirklich vorpreschen, bis du siehst, oh, hier ist das Sichtfeld von einem Gegnertrupp, den ich vielleicht noch nicht entdeckt habe, aber hier weiß ich, kann ich schon mal, sollte ich noch nicht reinlaufen. Und jetzt muss ich mich in Acht nehmen. Man bekommt also eine Vorwarnung, bevor man die Gegner aufdeckt und entdeckt wird. Und das entschlackt einfach, das beschleunigt halt die Frühphase sehr.
Ja, und es macht es transparenter und nachvollziehbarer, das hast du schon richtig gesagt. Und man hat eben auch solche Faktoren, die diese Dinge dann auch immer wieder beeinflussen können. Also wie du es gesagt hast, kann ich Leute auch hintrainieren. Immer nach jedem Levelaufstieg kann ich eben zwischen zwei Fähigkeiten wählen. Also nach jedem Rang, den mein Soldat oder meine Soldatin erreicht, kann ich halt je nach Klasse, die sie hat, jeweils zwischen zwei Fähigkeiten wählen. Und da gibt es eben halt auch, was weiß ich, Schattenkrieger und so weiter, wie du gesagt hast, die dann nicht entdeckt werden. Aber es gibt zum Beispiel auch so einen Spezialisten, der hat so eine Drohne und die kann ich entweder halt ausrüsten, dass sie eine Heildrohne ist oder eine Hackerdrohne. Ich kann aber auch sagen, die soll zum Beispiel die Fähigkeit bekommen, den zu scannen, ja, oder ich kann mir Items bauen, die den Sichtradius vergrößern und so weiter und so fort. Also ich habe so viele Möglichkeiten auf dem Schlachtfeld, diese Rahmenbedingungen, die vorherrschen, auch zu manipulieren, zu meinem Vorteil auszunutzen, bestimmte Forschungsergebnisse, also bestimmte Viecher irgendwie zu erforschen, die mir dann wiederum neue Möglichkeiten freischalten, damit ich besser scannen kann, damit ich besser heilen kann, damit ich mehr Schutz habe. Da ist so viel, dieses böse GameStar-Wort, Wiederspielwert drin, dass du wirklich bei jedem Charakter so das Gefühl hast, geil, da möchte ich jetzt mal in die Richtung ein bisschen gehen. Und wenn wir gerade dabei sind, das macht dann die Sache aber auch so extrem schwierig, weil also zumindest meine Kämpfer sind immer so verwundet auch zurückgekommen. Ich habe schon versucht, immer vorsichtig zu spielen, dass sie nicht sterben, aber es gab schon Missionen, da kam jeder irgendwie nur noch mit ein oder zwei Lebenspunkten nach Hause. Mhm. Und dann hast du halt eine nächste Mission und musst dann wieder mit so Rookies rumlaufen, weil ich natürlich ganz egomäßig davor halt nur meine besten Leute auf eine Nebenmission mitgenommen habe. Und dann war ich auf einmal in einer Hauptmission mit lauter Rookies. Ja, also auch diese Ebene muss man mitbedenken, dass die Leute dann halt verletzt nach Hause kommen und so weiter. Also das ist wirklich, wirklich sehr intensiv dann auch so diese Kämpfe, weil man wirklich mit jedem mitfiebert. Das hat ja XCOM schon sehr gut gemacht, dass man sich so identifiziert hat und Leute benannt hat. Und XCOM 2 reibt dir da halt noch mehr Salz in die Wunden, wenn einer stirbt, weil du halt so eine Bindung zu diesen Charakteren aufbaust und sie auch so dermaßen personalisieren kannst, dass sich da manche Leute, glaube ich, echt schwer tun werden, wenn da Leute sterben.
Ja, also man kann ja mittlerweile sogar die Biografie editieren dieser Figur. Nicht nur den Namen, sondern halt auch, wo sie herkommen, wie sie heißen, was sie gemacht haben vorher. Also da kann man sich ganz wilde Sachen ausdenken. Und wenn sie dann gestorben sind und im Café oder in der Bar Schiffes dann ihre Porträts hängen, dann kann man da auch noch so eine Grabsteininschrift quasi noch verfassen, wenn man möchte. Also da steckt schon eine ganze Menge drin und so, man kann ja sogar die Waffen mittlerweile nicht nur in ihrer Funktionsweise bearbeiten, sondern auch in ihrem Aussehen. Also
ja, du kannst alles modifizieren, also der Charaktereditor ist wirklich enorm gewachsen.
Ja, und überhaupt, du hast es ja gerade auch schon gesagt, was für taktische Möglichkeiten man denen mitgeben kann. Also das ist schon allerhand. Also ich muss zwar zugeben, dass ich schon finde, dass man sich relativ schnell auf bestimmte Charakterbuilds einstellt und die dann und dann auch selten wirklich jetzt einen Grund sieht, da was dran zu ändern. Also ich glaube nicht, dass sich meine Spielweise großartig verändern wird. Ich habe jetzt nochmal einen zweiten Durchgang angefangen und habe jetzt ganz am Anfang dieses fortschrittliche Kriegszentrum gebaut. Eigentlich aus Zufall, weil ich dachte, das wären die Proving Grounds, dieses Testlabor, wo der Ingenieur halt diese exotischen Waffen zusammenbastelt. Und das heilt meine Soldaten schneller, was den Punkt, den du gerade angerissen hattest, doch eigentlich schon ziemlich abschwächt. Also das empfehle ich sehr.
Bevor man das hat, ist es wirklich anstrengend. Ja. Da musst du wirklich viele Leute haben und viele rekrutieren.
Aber das ist es halt. Man kann dieses fortschrittliche Kriegszentrum relativ schnell bauen und überhaupt. Was mir jetzt beim zweiten Durchgang auffällt, ist, dass man sehr früh sehr fortschrittliche Forschungsziele freischalten kann. Und das ist wirklich, das ist ziemlich verrückt. Ich habe letztens noch mit dem Lead Producer Garth DeAngelis gesprochen. der hat als Beispiel schon gesagt, dass man gleich in einer der ersten Missionen die Sektoiden sieht, die diesmal sehr viel, also sind diese Grey Aliens, die diesmal sehr viel stärker sind, weil sie, du kannst quasi von denen schon per Gedankenkontrolle
diese quasi, Psy-Kräfte, genau.
Genau, ja, per Gedankenkontrolle quasi ausgelöscht werden. Und das gilt aber für die XCOM auch, weil wenn du den Sektoiden erforscht nach der ersten Mission, kriegst du relativ früh schon die Möglichkeit, dein eigenes Psy-Labor zu bauen, was halt wirklich im ersten Teil High-Level-Tech war, die man...
Das kam super ganz spät,
hey. Ja, genau, und das kann man jetzt schon bauen. Und auch man kommt auch, wenn man weiß, wie man den Tech-Tree langgehen muss, kommt man sehr schnell an Plasma-Waffen. Hm. Und das ist wirklich ziemlich cool gelöst. Und dieses fortschrittliche Kriegszentrum zum Beispiel, nur als Tipp, probier es aus. Die mit jedem Levelaufstieg können deine Soldaten eine zusätzliche Erfahrung lernen, eine zusätzliche Fertigkeit lernen, die nicht auf dem normalen Skilltree steckt. Mhm. Also du hast vielleicht schon mal diese Fähigkeit vom Scharfschützen gesehen, dass er in so einem Trichter per Overwatch alles umnietet, was da reinläuft.
Ja.
Ich habe jetzt gerade, hat mein Grenadier hat diese Fähigkeit gerade erlernt und jetzt habe ich quasi jemanden mit einem riesigen Automatikgeschütz, der auch in diesem Kegel des Todes wirklich alles über den Haufen schießen kann, wenn er möchte. Also sie kriegen es immer wieder hin, so das Bekannte so ein bisschen zu remixen. Ja, und also auch überhaupt diese, dass es so offen ist in seinem Tech-Tree, dass man so früh schon an so High-Level Konzepte und Systeme rangeführt wird, es ist schon, das hat mich sehr überrascht.
Es ist aber auch dringend notwendig, weil dieses Spiel ist bockelschwer. Also ich glaube, dass wenn man eben nicht diese Möglichkeit hätte, da auch relativ gezielt und schnell an bestimmte Dinge ranzuforschen, also mir ging zumindest jetzt in meinem ersten Durchlauf so, ich habe halt viele Sachen mal so gemacht, weil ich noch gar nicht so genau wusste, was bringt es überhaupt, weil du weißt es ja auch am Anfang nicht wirklich. Also du erforschst so eine Alien-Leiche und du kriegst ja nur so eine Andeutung. Also wenn du halt den Typen erledigst, der halt eine dicke Panzerung hat, dann ist schon relativ naheliegend, dass du wahrscheinlich danach bessere Panzerungen bauen kannst oder eben die Psy-Kräfte freischaltest oder Plasmawaffen oder so. Aber es wird dir nicht genau gesagt manchmal. Oder du siehst nicht einen Tech-Tree wie bei Civilization oder so, wo du sagen kannst, ich möchte jetzt genau das erforschen und dann kriege ich das. Das ist dann schon, glaube ich, eher für den zweiten und dritten Durchlauf und für die höheren Schwierigkeitsgrade. Weil ich finde, es ist wirklich knifflig. Also es ist am Anfang richtig, richtig knüppelhart. Dann wird es ein bisschen, dann wird es auf einmal besser. Und dann am Ende macht es auf einmal wieder einen Sprung, weil halt irgendwie wahnsinnig viel Gegner kommen. Aber ich finde gerade der Einstieg, der ist schon, ich weiß nicht, vielleicht habe ich schlecht gespielt. aber ich hatte schon so das Gefühl, dass es schon sehr fordernd ist. Also ich habe dann irgendwann, als ich dann zu viele Leute verloren habe, habe ich dann auch einfach mal den Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Da war es dann fast schon wieder zu einfach. Aber ich fand es am Anfang etwas unausgegoren. Aber wenn du jetzt sagst, dass diese Tech-Entwicklung relativ unlinear verläuft, dann kann es natürlich einfach sein, dass ich halt die falschen Dinge erforscht habe oder auf falsche Dinge den Fokus gesetzt habe, dass sich so angefühlt hat.
Also ich glaube, das ist dem Vorgänger geschuldet, glaube ich, weil da war es dann so, dass man Autopsien zum Beispiel von Aliens ganz häufig nicht gemacht hat, weil man sich nicht so viel davon versprochen hatte. Weil man eher die großen Forschungsziele angegangen ist. Aber hier ist es halt so, dass du wirklich für jede Leiche, die du nach Hause bringst und die du von deinem Wissenschaftler aufschneiden lässt, irgendeine coole Technik bekommst. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, aber ich konnte Blendgranaten entwickeln. Oder war das sogar schon am Anfang zu kaufen. Egal. Jedenfalls damit, das ist ein total praktischer Gegenstand, den ich jetzt eigentlich gar nicht in keiner Mission mehr missen möchte.
Den habe ich noch nie entwickelt, ja,
siehst du, das musst du mal machen. Und später gibt es dann halt auch dieses, ich glaube, wenn man Geschütztürme, die gegnerischen Geschütztürme analysiert oder die Mechs, die da auffahren, gibt es Bluescreen-Munition, die halt gegen technische Feinde, also so gegen Max und Roboter und so größeren Schaden anrichtet. Und das ist auch alles, es gibt so viel tolle Sachen, wenn man weiß. Oder auch, wie du sagtest, ja klar, man kann nicht unbedingt darauf hinarbeiten, weil man nicht weiß, was man bekommt.
Ja.
Aber selbst dann, wenn man es nicht weiß, ist es immer noch eine schöne Überraschung, dass man wieder ein cooles Item zur Fertigung bekommen kann.
Ja, absolut. Aber man hat halt so viel zum Rumprobieren und auch, also dann genau. Erforscht man wieder im Techlabor so ein, Säuregranaten oder irgendwie Giftmunition. Ja. Dann hast du aber nur eine davon, dann überlegst du dir, okay, wer kriegt die mit? Die gebe ich dem Sniper mit und so. Genau. Man hat aber auch sehr wenig Plätze für dieses ganze Spielzeug. Gell? Also was man relativ früh machen sollte, was ja auch naheliegend ist, irgendwie mehr Plätze freizuschalten, damit du mehr Soldaten mitnehmen kannst. Aber erst mit größeren Rüstungen und so kriegst du dann ja auch irgendwie noch einen Slot mehr, dass du halt mehr mitnehmen kannst als eine Granate oder eine dickere Rüstung und so. Ja. Aber das fand ich dann schon irgendwie knifflig, so immer dieses Abwägen, oh, ich habe nicht so viel Einheiten, kaufe ich mir dafür jetzt noch einen guten Soldaten, weil jetzt ist wieder gerade einer gestorben, oder kaufe ich mir noch einen Ingenieur auf dem Schwarzmarkt oder stecke ich das irgendwie in die neuen Plasmawaffen? Und das ist so dieses ständige Mangel an
allem. Das war das auch, was mir die meisten Probleme bereitet hat. Also auf der Taktikebene hatte ich glaube ich, eine ganz gute Rotation am Laufen. Und da hatte ich dann, das war fordernd, auf jeden Fall. Ich habe auch Leute verloren und ich habe auch in Rage den Spielstand neu geladen, wenn mal wieder ein 90%-Schuss daneben gegangen ist, der dann mich irgendwie 2 Leute gekostet hat. Mhm. Klar, knifflig ist es für mich vor allem gewesen, weil es irgendwie diese ganzen Fragen, die du gerade auch schon geschildert hast. Es gibt so viele Sachen zu erforschen, so viel, was dir weiterhelfen kann, aber du weißt nicht, in welcher Reihenfolge du es machen solltest. Ich habe dann relativ.
Was auch schön ist, dass das Spiel das macht.
Ja. Und ich hatte, glaube ich, insofern Glück, dass ich ziemlich schnell auf Rüstung mich spezialisiert hatte und dann in dem alten Spiel habe ich immer zuerst die geilsten Waffen erforscht. Hier habe ich zuerst, vielleicht weil ich gemerkt habe, woher der Wind weht, aber hier habe ich zuerst die Rüstung erforscht und hatte dann auch gleich irgendwie einen Slot mehr für Ausrüstungsgegenstände und meine Leute haben mehr vertragen und aber du hast recht, es ist kein einfaches Spiel.
Nee, überhaupt nicht. Also man kann ruhig auch in dem einfachen Schwierigkeitsgrad spielen. Das Einzige, was sich dann groß verändert, also taktisch bleibt das Spiel ja gleich. Du musst natürlich trotzdem Deckungen suchen und eben gut spielen, aber die Gegner fressen halt einfach ein paar Kugeln weniger. Und es kommen manchmal als einfach ein Schwung weniger an Leuten, was ich finde, dem Spiel auch nicht unbedingt schlecht tut.
Ja, das stimmt. Ja,
weil manchmal ist es wirklich so, ganz oft ist es halt leider so, dass du nicht nur irgendwie das Ziel erreichen musst, also das haben wir noch gar nicht angesprochen, die Missionsvielfalt ist deutlich gestiegen.
Ja.
Es gibt viel mehr unterschiedliche Sachen zu tun, was aber leider trotzdem ganz oft noch existiert, dass man sagt, dass du gesagt bekommst, erledige Ziel XY, aber du musst auch alle Feinde von der Karte pusten. Und das fand ich dann echt oft ein bisschen störend, deswegen habe ich dann den niedrigeren Schwierigkeitsgrad auch begrüßt, weil dann halt einfach ein paar Schwung weniger Gegner kommen, weil dann zieht sich's einfach nur noch. Also du hast irgendwie den Promi entführt, die very important person aus dem Auto gerettet und musst sie irgendwie zum Fluchtpunkt bringen. Es gibt, was weiß ich, irgendwelche Kommunikationsrelay, die du irgendwie zerstören musst. Es gibt Missionen, wo du erstmal ganz lang schleichen musst, irgendwelche Basen eindringen musst und dann dort eine Station zu hacken. Und natürlich ganz klar die ganz normalen Verteidigungsmissionen auch, dass du einen gewissen Punkt halten musst, bis Unterstützung kommt und so weiter. Also da fand ich, es ist nicht wahnsinnig unterschiedlich, aber es fühlt sich zumindest variantenreicher an als im Vorgänger.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Es ist gerade der Wechsel, dass man ab und zu mal was verteidigen muss auch und die Richtung, in die man sich bewegt. Ob man jetzt auf ein Ziel zuläuft oder sich einen Weg bahnen muss, zu einer Evakuierungszone. Was sie ruhig hätten öfter machen können, finde ich, war, dass man, also in einigen Missionen kann man selber die Evakuierungszone setzen und das fand ich eine sehr schöne Idee. Ich bin gar nicht so sicher, auf welche Missionstypen das jetzt sich beschränkt. Ich
glaube, das war so mit diesem
VIP Garten und so, oder? Gell? Ja. Ja, nee, beim VIP da halten sie.
Manchmal gibt es einige, ja, genau. Ich glaube, bei den Basen zerstören, ja, genau. Wo du dann irgendein Portal hacken musst und dann wirst du abgeholt, ja.
Hast du schon diese Rüstung erforscht, mit der man durch Wände laufen kann? Die sind für die Basen. Ja. Die sind für die Basenzerstörung ausgezeichnet, weil man sich nicht eine Tür suchen muss oder ein Fenster, durch das man durchspringen kann, sondern man kann dann halt einfach.
Aber sieht doch so toll aus, wenn die durch die Fenster hüpfen.
Das sieht sehr gut aus, aber das verrät halt auch, dass man
da ist. Oh ja, es ist sehr laut, ja. Was auch cool ist, es gibt, Einmal habe ich einen Typen nicht verloren, sondern der war unter Gedankenkontrolle. Und dann habe ich die anderen zur Evakuierungszone gebracht, weil da waren mir einfach dann zu viele Gegner und ich dachte, habe irgendwie nicht so richtig drüber nachgedacht, was mit dem passiert, der gerade von dem Grey Alien unter Kontrolle steht. Und dann habe ich im Shuttle dann gemerkt, oh shit, der ist wohl übrig geblieben, der kommt ja nicht mit. Und dann habe ich mich erst geärgert und dachte, na gut, das akzeptiere ich jetzt halt. Und was ist dann passiert? Später gab es dann irgendwann eine Mission, bei dem ich den aus dem Gefängnis befreien musste. Total geil. Und dann hatte ich ihn wieder. Ich meine, es gibt ja ständig irgendwelche Submissionen, wo du halt Personal befreist und dann bekommst du das. Das ist dann halt ein neuer Wissenschaftler oder ein Ingenieur oder ein Sniper. Aber das Coole war halt, es war schon der Typ, den ich damals verloren hatte, der halt dann schon auf dem zweiten oder dritten Level war. Ja. Das war richtig cool. So kleine Geschichten, die dann so passieren oder die dann das Spiel dir erzählt.
Ja, es ist ja voll, dieses Spiel ist ja voll von diesen
Auf den Karten selber hat sich aber auch einiges getan, finde ich. Also da merkt man die, ist es eine komplett neue Engine? Weiß ich gar nicht, aber es macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck.
Also rein optisch meinst du?
Ja, überhaupt so auch von den verschiedenen Ebenen und die Zerstörungs Orgien, die da stattfinden, die haben es mir angetan.
Das ist der Wahnsinn, weil du kennst es ja sicher auch bei diesen Basen, wenn man in diese Basen eindringen muss, stehen ja oft diese Automatikgeschütze auf den Dächern. Ja. Hast du schon mal probiert, deine Granate raufzuwerfen?
Oh ja, sehr oft sogar.
Ja, weil die fallen dann nämlich komplett durch den Boden durch und zerschellen dann auch am Boden, weil es halt irgendwie noch zusätzlichen Schaden verursacht, wenn man stürzt.
Das ja, ist und mir die machen halt auch den Leuten drunter Schaden, die halt drunter stehen und so. Sehr praktisch.
Das ist mir noch nicht passiert, aber da werde ich mal drauf achten. Sehr guter Tipp. Also ich weiß wohl noch, dass ich mich in einer Mission in einer sehr aussichtsreichen Lage wähnte. Ich stand auf dem Dach mit einem Scharfschützen und noch einem also diese Spezialistenklasse und hatte da eigentlich ganz guten Blick auf so einen Gegnermob. Und dann kam um die Ecke irgendwie so ein Mech und die haben ja diesen Granatwerfer auf dem Rücken. Und der hat halt das Dach eingeäschert und die Leute sind beide gestorben, die da vom Dach runter geschossen haben. Und die waren schon relativ high level, also für den Spielstand. Also das überrascht einen halt immer wieder. Und ja, du hast recht, also die Karten, die Vielfalt ist ziemlich gut, finde ich.
Du hast schon so Tilesets, also es sind ja prozedurale Maps, du hast immer wieder die gleichen Mülleimer und die gleichen Autos und die Waschmaschine, die umgekippte in den Stadtleveln. Aber es gibt schon unterschiedliche, also vom Dschungel bis zur futuristischen Stadt bis zur Alien-Basis hast du irgendwie genügend fürs Auge zu sehen, auf jeden Fall.
So vorortmäßig hatte ich jetzt auch so mit so ein paar alten holzvertäfelten Häusern und so, das mit mehreren Etagen, wo man auch drin rumlaufen konnte. Mhm. Das hatte ich zum Beispiel bei meinem ersten Durchlauf gar nicht so sehr gesehen. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie in einer anderen Region gestartet war. Ist auf jeden Fall eine Steigerung gegenüber den handgefertigten Karten. Vor allem jetzt, ich habe vorhin noch mal eine Karte gespielt, da spawnte ich auf einem Dach von irgendeinem zerrütteten Gebäude. So. Das sind so kleine Touches und es ist nicht so, die stehen nicht immer in der Raute irgendwo unterm Sky Ranger und warten darauf, dass es losgeht, sondern man wird so ein bisschen reingeworfen. Das finde ich schon cool.
Ja, und auch die, ich finde, die taktischen Optionen sind durch diese Zerstörung, also alles ist eigentlich zerstörbar in diesem auf den Karten.
Auch zuverlässiger als im
Ja, genau. Es geht nicht einfach mal nur so ein bisschen kaputt, sondern du kannst es wirklich taktisch einsetzen. Also aber auch zum Nachteil. Also ich hatte dann zwei Leute hinter einem Auto knien und die haben halt von da geschossen. Und dann wirft das Alien halt ein paar Granaten rüber und dann fängt halt dieses verdammte Auto an zu brennen.
Ja, oder die Tankstellen. Ich meine, es gab schon, ne? Aber die sind jetzt cleverer.
Ja, und auch die Tankstelle. Dann kämpfst du irgendwie so an der Tankstelle, dann sind die drei irgendwie in diesem Gasthof drin und ballern halt draußen und dann fliegt halt diese halbe Tankstelle in die Luft. Ja. Und ich hatte halt überall meine Deckung. Aber genauso kannst du halt sagen, okay, das Alien ist in dem Haus drin, ich spreng halt einfach mal die Wand weg und dann ist halt die komplette Deckung weg.
Genau, also, dann steht er da, ist quasi direkt flankiert und hat halt kritische Trefferchance.
Richtig, richtig cool. Und eben, wie du schon gesagt hast, du kannst Leute von Dächern runterschießen. Auch dieses Ragdoll-mäßige, also so. Das
sieht toll aus.
Oh, ja. Wenn du dann so einen riesen, fetten Koloss irgendwie umballerst und hinter ihm ist so eine hüfthohe Wand, dann schleudert es den aber halt auch einfach so. Der landet halt auf dem Kopf, weil da halt so ein Stückchen Wand irgendwie seinen Sturz noch aufhält. Ja. Also es sieht richtig gut aus.
Auch gar nicht diese alberne Sorte Ragdoll, die halt irgendwie so viele Open-World-Spiele wie Just Cause, glaube ich, und so, wo es halt wirklich ein bisschen affig wird. Also es sieht einfach kraftvoll und cool aus, wenn du die da so über einen Haufen.
Auch in der Zeitlupe, wenn du beim Overwatch jemanden in vollem Lauf irgendwie erwischt und ja, ihm dann so die Füße laufen noch so weiter, weißt du, wie ich meine? Ihn haut ja, so richtig so vor.
Ja, es gibt sehr viele schöne Animationen, auch wenn du, gerade was du auch sagtest, wenn im Overwatch der Gegner irgendwie auf dich zustürmt, gerade diese Mutonen-Berserker, diese riesigen Gorilla-Typen, wenn die auf dich zurennen und du schießt auf die, dann stolpern die, gerade die so ein bisschen ins Stolpern und halten sich so eine Hand vor den Kopf und so. Also es sieht echt toll aus. Auch, also optisch hat sich ja sowieso eine ganze Menge getan. Also es sieht ja wirklich, die Figuren haben deutlich stärkere Gesichtsausdrücke, die Aliens, die haben, also die Haut von den Aliens sieht halt deutlich, sieht halt ein bisschen eklig aus und so von verschiedenen, also die, und auch die Designs sind halt echt schön, finde ich.
Aber es hat auch ein paar technische Mängel, also ich finde so die, gerade die Kamera, wie oft ich die Kamera irgendwie in einer Hauswand drin hatte und es gibt ja dann immer so diese Nah-Zoom-Animationsphasen, gerade wenn die in Häusern sind oder wenn so ein Riesenviech dann, das steht dann halt halb im Haus drin und der Kopf schaut oben raus, also so Clipping-Fehler ohne Ende.
Oder das Wände werden nicht transparent. Dem,
ja, genau, und dann siehst du nicht, was passiert oder manchmal fehlen einfach Schussanimationen und du siehst dann irgendwie nur den Schaden aufpoppen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt an unserer Preview-Version lag. Also wir hatten jetzt ja die Review-Version, du hattest, glaube ich, auch noch eine Preview, ja? Und wir haben noch keinen Day-One-Patch. Also das kann natürlich jetzt gut sein, dass jetzt morgen ein Day-One-Patch kommt und diese Probleme alle weg sind. Aber in unserer Review-Version war das schon sehr, sehr buggy. Ja. Ich hatte auch manchmal so komplette Grafikaussetzer, dass Sachen gar nicht da waren oder dass ich dann irgendwie nur noch so ein... Ich bin da einmal durch eine Säurepfütze gelaufen. Auf einmal war mein ganzer Bildschirm nur noch grüne Säure. Und überall ist nur so geflackert, dann halt nur ein Neustart. Ja. Manchmal ist er in Animationsphasen einfach stecken geblieben und da ging nichts mehr. Also dann habe ich halt 2 Minuten meinem Sniper zugeschaut, wie er in der Hocke ist und in so einer Idle-Animation sitzt, aber es ging nicht weiter. Und manchmal geht es dann aber doch weiter.
Es sind so diese peinlichen Pausen sozusagen auf dem Schlachtfeld, wo alle nur so dastehen und keiner weiß, was er sagen soll, habe ich das Gefühl. der Schütze zielt halt und die Zeitlupe steht aber fast. Oder? Nichts bewegt sich. Oder mein Scharfschütze ist mal irgendwie einen halben Meter. Die ganze Mission, in der letzten Mission war das auch noch in dieser spannenden Mission, wo es um alles oder nichts ging, lief mein Scharfschütze, eigentlich mein bester Mann, permanent einen halben Meter über dem Boden. Also es war schon ein bisschen seltsam. Und vor allem.
Das war ein Skill, den du nicht kanntest.
Ja. Genau, ja. Ich hoffe sehr, dass es nicht an meinem Computer liegt, aber normalerweise habe ich keine Probleme mit dem und er ist relativ stark mit einer GeForce 89 und ich fand die Performance, also über 60 Bilder in 1080p war auf maximalen Einstellungen nicht dran zu denken.
Nee, also ich habe eine 79, auch relativ neu, neuer Rechner, sollte eigentlich stark genug sein für so ein Strategietaktikspiel. Ja. Da haben wir schon echt herbe... Ich finde, bei dem Spiel stört es nicht so arg. Wenn man da jetzt nicht irgendwie, weil man hat ja keine großen flüssigen Animationen, Action-Sequenzen. Ja. Also es hat meinen Spielgenuss bei dem Spiel nicht gestört, aber es ist aufgefallen, dass so zwei so starke Rechner Probleme haben mit diesem Spiel. Es hat auch wahnsinnig lange Ladezeiten, bis dann die Mission wirklich losgeht. Ist alles vertretbar bei so einem Art von Spiel, aber es verwundert mich trotzdem, weil so dermaßen gut sieht es jetzt ja nicht aus. Also.
Ja, also es sieht schon sehr, sehr gut aus.
Aber ja, es sieht nicht so aus, als dass es in die Knie geht. Ja, eben, genau.
Ja, ja genau. Also dazu muss man aber auch sagen, ich glaube nicht, dass die Einstiegsanforderungen sehr hoch sind. Mhm. Ich glaube nur, wenn man es auf dem hohen Ende spielen möchte, grafisch gesehen, dann kommt es zu Problemen. Also auf niedrigen und mittleren Einstellungen kriegt das jeder problemlos zum Laufen. Aber
es sieht auch nicht so arg viel schlechter dann aus. Das läuft völlig gut dann auch. Wir haben es ja auch beide hingekriegt, dass wenn man ein paar Sachen runterdreht, so mit den Filter-Settings und so weiter, da hat man ja auch genügend Optionen, dann läuft das Ding auch flüssig. So ist es.
Aber man sieht es ja nicht ein, weil man hier Euro am Schreibtisch stehen hat, dass man Strategiespiel nicht in der schönsten. Ich meine, das ist ja auch nicht Total War oder so, wo 400 Einheiten über die einzeln animiert über das Schlachtfeld rattern. Ne?
Also, muss man übrigens noch dazu sagen, falls die Leute XCOM gespielt haben an der Konsole, es ist ein reines PC-Spiel bis jetzt.
Leider ja.
Ja. Was für mich ja auch mit der Hauptgrund war, endlich wieder meinen PC anzuschaffen, war wirklich XCOM, weil ich XCOM 2 nicht verpassen wollte und hat sich auch gelohnt dafür und Anno.
Ja.
Und Aber was ich sehr schade finde, also ich habe ja nichts dagegen, dass die jetzt erstmal nur die PC-Version machen, da wird garantiert, also ich bin mir relativ sicher, dass die irgendwann auch die Konsolenversion machen, weil das hat auf Konsole auch einfach super funktioniert mit der Gamepad-Steuerung. XCOM war ein Traum zu spielen, fand ich, an der Konsole mit, also für so ein Spiel, so eine gute Konsolensteuerung hinzukriegen, alle Achtung. Aber warum gibt's diese Steuerung jetzt nicht mehr bei XCOM 2? Warum kann ich denn nicht einfach mit meinem Xbox-Controller am PC spielen, dieses Spiel? Das geht einfach nicht.
Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, ob sich die Konsolenversion wirklich gut verkauft haben. Also ich habe nicht das Gefühl, denn sonst hätten wir jetzt eine. Und wenn es die Konsole und dass wir die Controllersteuerung nicht haben, liegt einfach daran, dass es die Konsolenversion nicht gibt. Denn einfach 1:1 übernehmen kann man sie nicht, weil es gibt ein paar Änderungen, gerade auf der Oberfläche. Aber es ist alles machbar und ich hab den Vorgänger auch lieber mit dem Controller gespielt. Ich habe das auf dem
Aber so krass unterschiedlich ist es jetzt ja nicht. Also ich meine, du hast nach wie vor dein Grid, wo du drauf zeigst, du hast dieses Kästchen mit den Linien, das würde gehen. Dann hast du unten deine Fähigkeiten und die wählst du jetzt halt momentan entweder mit der Maus, mit Klick aus oder halt mit 1, 2, 3 mit Shortcuts. Aber du könntest doch genauso gut links, rechts triggern und sagen, mach das. Also ich wüsste jetzt nicht, was da groß stören würde.
Nee, ich sag nicht, dass es nicht machbar ist. Ich meine nur, der Grund, eine Controllersteuerung zu liefern, wäre in erster Linie eine Konsolenversion. Und dass sich da jetzt noch keiner darum Gedanken gemacht hat, wenn keine Konsolenversion angedacht ist, das wundert mich insofern nicht, dass sie die halt jetzt nicht eben 1:1 übersetzen können vom alten Teil. Sonst hätten sie es schon gemacht.
Ja. Also du meinst, es ist eher ein Indiz dafür, dass die Konsolenversion doch gar nicht kommen könnte.
Ja, ich befürchte es fast. Aber ja. Erstmal freue ich mich auf den Patch vielleicht oder auf die neuen Nvidia-Treiber, die dann die Performance wahrscheinlich
irgendwie. Genau, zum Launch wird es auf jeden Fall, glaube ich, nochmal flüssiger laufen. Und genau, die Longmod-Geschichte hattest du schon angesprochen. Die Longwar, nicht Longmod. Yeah. Die Longwar-Jungs, Mädels, die Firma, die die Longwar-Mod, die Total Conversion für XCOM gemacht haben, die wurden sogar jetzt beauftragt von 2K oder von Firaxis selber. Und haben gesagt bekommen, hier, mach doch mal ein paar Launch-Mods, weil natürlich dadurch, dass es jetzt eine reine PC-Version ist, werden, glaube ich, auch dieser Mod-Support, glaube ich, auch eine größere Rolle spielen jetzt oder noch eine größere machen, einnehmen. Und es wird jetzt dann morgen auch direkt zum Launch drei oder vier kleinere Mods geben, die auch schon durchaus wieder ein paar interessante Sachen machen. Gell? Hast du die schon anschauen können? Also die gibt es, glaube ich, noch nicht. Gell?
Ich glaube nicht, dass es die schon gibt. Nee, aber ich hab mich schon informiert und es sieht auch alles ziemlich cool aus. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass ich meinen Spielstand noch von vorne anfangen muss. Und da weiß ich noch nicht, wann ich die Energie dazu finde. Und aufgeben möchte ich ihn jetzt auch nicht. Aber
Du meinst den zweiten, ja. Ich habe jetzt mit dem zweiten Durchlauf noch gewartet bis zum Launch, weil ich dachte, ich will dann auch wissen, wie diese Mods. Genau aus dem Grund habe ich jetzt gesagt, warte ich mit dem zweiten noch, ja.
Also, ja, clever. also zum einen haben sie eine neue Waffe hergestellt, und zwar ein Submachine Gun, also eine Maschinenpistole, die mit der bewegen sich, also Soldaten, den du damit ausstattest, der kann sich, glaube ich, ein bisschen schneller bewegen. Vorsicht, Halbwissen, ganz habe ich es nicht auf dem Schirm, aber der kann sich schneller bewegen, wird weniger schnell entdeckt. Und das ist dann halt, wird dann halt, dafür bezahlt man halt mit etwas weniger Schaden. Aber es ist auf alle Fälle schon eine ganz interessante Hybrid-Klasse, die halt noch eine neue Facette vielleicht den einigen Soldaten verpasst. Vielleicht gerade so diesen Spezialisten, die halt diese Unterstützerrolle übernehmen. Ja. Dann wer hacken oder heilen. Dann gibt es die einen neuen Gegner haben sie eingebaut, das irgendwie den Muton-Centurion irgendwie, also eine besonders starke Version des Muton, die ziemlich cool aussieht, muss man schon sagen. Also
Die können ihr Ding, ja.
Ja, ja.
Die arbeiten ja gerade in einem eigenen Spiel.
Tatsache, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Genau.
Irgendeine Sache war noch, das waren drei Aspekte, die sie verändert haben, da musst du mir jetzt mal aushelfen.
Ich glaube, eine Klasse gibt es noch, oder? Eine neue. Also nicht nur eine Waffe, sondern auch eine ganze neue Klasse.
Ach genau, stimmt. Es gibt noch einen zusätzlichen Skilltree.
Ja, genau.
Es ist ein Anführer-Skilltree.
Ach genau, der Leader. Ja, genau.
Genau, also ich glaube, das ist Das ist dann auch ein paralleler zweiter Baum mit passiven Fähigkeiten, die sich halt aufs Team auswirken. Und man kann, glaube ich, pro Fireteam, das man rausschickt, nur einen Leader.
Genau, und der Leader unterstützt halt, gibt Boosts für die Leute, die um ihn rum sind. Und er hat halt aber selber nicht so der Schadensausteiler. Cooler Ansatz auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Also ich bin ja nicht so der große Mod-Fan, aber was diese Long War-Geschichte gemacht hat, die war schon echt beeindruckend. Und ich erhoffe mir da schon auch, dass da einige coole, interessante Sachen kommen. Gerade so diesen, ich habe zum Beispiel diesen Iron-Man-Modus, habe ich zum Beispiel total gefeiert beim XCOM, weil ich dann einfach auch, man spielt halt auch einfach anders. Also ich habe auch Fallout 3 mit diesem, wo man essen und trinken und so weiter muss, das habe ich auch total gemocht, weil du halt das Spiel nochmal so grundsätzlich anders spielst und auch dieser Iron-Man-Modus, wo du eben nicht neu laden kannst in einer Runde. Die Versuchung ist halt hier schon sehr groß bei XCOM 2.
Oh ja, ich habe es auch viel gemacht.
Man will es gar nicht machen, weil ich finde, das Spiel profitiert auch davon, wenn man Leute verliert. Ja? Also, oder wenn man eben weiß, wenn ich den Soldaten verliere, dann ist es halt scheiße, dann spielst du anders. Und wenn ich mich aber nicht dazu zwinge mit so einem Iron-Man-Modus, dann bist du halt trotzdem sehr, sehr schnell auf diesem, ach, fuck it, Escape und den letzten Stand nochmal. Und der speichert ja auch wirklich oft zwischen. Also du hast eigentlich immer so die letzte Runde, kannst du eigentlich jederzeit wieder laden. Das ist eigentlich fast schon zu komfortabel.
Lustigerweise, auf meinem zweiten Durchlauf habe ich nur noch zwei Autosave-Spielstände aus irgendeinem Grund. Das wird wahrscheinlich ein Bug sein. Aber das Speicherstand-Handling war ja eh ein bisschen seltsam in der Vorschau-Version jetzt. Weil die irgendwie die Uhrzeiten und die Daten immer irgendwie durcheinander geworfen wurden und man dann ein bisschen suchen musste.
Echt? Ich habe immer das Oberste nehmen können. Ja.
Okay. Nee, also bei mir hat da meine Version konnte irgendwie PM von AM
nicht unterscheiden.
Und es hat dann immer ein bisschen gedauert. Aber jetzt aktuell habe ich, glaube ich, einen kleinen Glitch, dass ich nur einen Autosave-Spielstand auf der Taktikebene habe.
Aber ich bin mir relativ sicher, dass dieser Iron-Man-Modus einer der ersten Mods sein wird.
Kannst du schon anstellen? Gibt's schon.
Ja, okay, aber so, weißt du, so mit zusätzlichen Geschichten. So.
Ach so, ja, so auch diese Second-Wave-Option, die es damals gab als Patch. Ne? Also sowas wird auf jeden Fall wiederkommen. Ja. Hm.
Aber er ist nicht mehr so naheliegend, dieser Iron-Man-Modus, gell?
Wie meinst du naheliegend?
Naja, er fällt einem nicht sofort ins Auge, so.
Beim Spielstart wirst du gefragt, ob du direkt nachdem du den Schwierigkeitsgrad wählst, fragt er dich, möchtest du Iron Man zuschalten?
Echt jetzt? Mhm. Hab ich irgendwie übersehen. Sonst hätte ich es, glaube ich, gemacht. Nein.
Oh Gott, ja, puh.
Aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe bei dir. Ja, das ist doch ein Ticken schwerer.
Irgendwann möchte ich das auch nochmal machen, aber
ist eher was für einen zweiten Durchlauf, auf jeden Fall.
Ja, das ist irgendwie so mein Comfort-Game sozusagen. Mhm. Ich möchte da so reinschlüpfen wie in so ein paar alte Schuhe und
Aber das ist ja auch schön, das Spiel kann das beides. Das kann einerseits du stellst auch einfach, dann hast du durchaus auch so ein Machtgefühl im Spiel, weil du dann wirklich auch gut die Aliens wegballerst oder du machst es dir halt absichtlich schwerer und dann hast du es halt auch richtig knifflig und kann ja auch für viele so ein Spaßfaktor sein, da zu sagen, geil, ich habe es im höchsten Schwierigkeitsgrad gepackt oder so wie bei Halo mit allen Skulls oder so.
Ja.
Und das Spiel hat beides, also das kann dir beides bieten. Finde ich echt super.
Ja, total. Also ich fand den normalen Schwierigkeitsgrad schon für den ersten Durchlauf gut.
Ja.
Ich würde jetzt, genau wie ich es im ersten Teil gehalten habe, jetzt wahrscheinlich nochmal das Äquivalent zum Classic-Modus angehen, aber von Iron Man lasse ich, glaube ich, die Finger, weil das ist, glaube ich, auch so ein Konzentrationsding und es passiert ja oft genug, dass man sich auch mal verklickt oder so.
Oh ja.
Oder steht man da im freien Feld und dafür bin ich dann nicht hart gesotten genug, das sehe ich dann nicht ein und dann
ja. Man verliert halt oft auch einfach, ja, wie du gesagt hast, man verliert auch Leute, weil man irgendwie was übersehen hat oder so, ja.
Und genau, ja.
Weil man zu ungeduldig war oder weil man vergessen hat, den vorher nachzuladen und dann steht man in der Deckung und denkt sich, nein, ich kann gar kein Overwatch einschalten, ich habe keine Munition mehr, solche Geschichten.
Ja.
Ist dann schon echt nervig, ja. Gut, also wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde über Spiel reden.
Noch zwei.
Ja, locker. Ich fand es auch von der Kampagnenlänge, die kann man ja auch deutlich strecken. Ich fand es aber angenehm lang. Also da fand ich völlig in Ordnung. Es wird nicht langweilig. Man hat irgendwie immer genug zu tun. Und die Story treibt dann schon auch voran. Also ich finde, Sie erzählt jetzt keine Oscar-würdigen Geschichten, aber ich finde so dieses ganze Setting mit diesem, mit dieser Underground-Geschichte und irgendwie der Underdog zu sein, und da rauszufinden, was jetzt mit diesen Aliens, was die da vorhaben, was die da machen, fand ich irgendwie cool. Also es hat halt so eine Space-Trash-Atmosphäre, aber fand ich irgendwie geil gemacht. Also hat mir gefallen auf jeden Fall.
Ja, mir auch. Also ich muss auch sagen, dass als sie das erste Mal präsentiert haben mit dieser Eröffnungsszene, das möchte ich jetzt auch nicht spoilern, aber was da passiert, das hat mir wirklich, also als XCOM-Fan hat mir das wirklich so eine Gänsehaut verpasst. Mhm. Auch was halt wirklich seltsam ist in dem Strategiespiel, das eigentlich nicht wirklich eine Geschichte hatte, außer die Aliens kommen, schlag sie zurück, aber einem wachsen diese Figuren dann komischerweise doch irgendwie ans Herz, auch wenn man nicht so genau weiß, warum.
Ja. Sehr schönes Ding auf jeden Fall.
Ja, total.
Es gibt noch einen ausführlichen Test bei dir bei euch auf Eurogamer.de, wo du auch nochmal auf hohem Niveau jammerst.
Genau, ja. Im Endeffekt, wir haben ja diese zwei Auszeichnungen und beim ersten Teil habe ich die höchste gegeben und beim zweiten nicht mehr ganz, auch wenn er alles besser macht. Du kennst es ja, diese alte Diskussion. Die gleiche Liebe wie beim ersten Mal kam nicht mehr ganz auf, aber trotzdem muss man sagen, es ist ein rundheraus verbessertes Spiel, das jetzt wirklich mich wieder voll ins Boot geholt hat und jetzt auch schmerzfrei zum zweiten Durchgang geladen hat, nach irgendwie mittlerweile 70 Stunden oder so.
Ja. Also ich finde es, glaube ich, einen Ticken besser noch als XCOM, weil es eben halt sehr viele neue Detailverbesserungen hat, die einem dann auch viel mehr Möglichkeiten ermöglichen, vor allem eben auf der Taktikebene. Also die, von der Strategieebene habe ich auch mehr erwartet, aber ich finde, auf der Taktikebene hat sich auch so viel getan, um wirklich nochmal eins draufzusetzen, ohne irgendwie nur neue Missionen oder sowas zu liefern. Fand ich auf jeden Fall gut.
Ja, ich würd den jetzt auch problemlos dem ersten vorziehen, jetzt so nach dem aktuellen Stand. Nur so im Herzen steckt dann doch irgendwie das erste Remake.
Gut, tolles Spiel. Jetzt schon das Spiel des Jahres.
Ja, auf jeden Fall ein Kandidat.
Auf jeden Fall ein Kandidat. Das ist, kann man, glaube ich, relativ sicher sagen. Aber da sind wir natürlich auch geprägt durch unsere Spielgeschichte. Aber ich finde, man kann auch das Spiel uneingeschränkt empfehlen für Leute, die irgendwie gar nichts mit UFO oder mit dem, auch die das erste XCOM nicht gespielt haben. Wenn man sich für Rundenstrategie interessiert oder sich irgendwie dafür warm, wie sagt man da? Warm machen kann. Ich habe gerade gedacht, das stimmt irgendwie nicht. Wenn man sich dafür erwärmen kann, sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Leider nur für PC, aber ich bin zuversichtlich, dass da noch was kommt. Ich glaube da dran.
Ich drücke die Daumen.
Spätestens zum Add-on, so wie es bei dem alten dann auch war, kommt es dann vielleicht nochmal raus. Wir gucken mal. Auf jeden Fall danke ich dir für diesen Besuch.
Sehr gerne doch.
Und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Wir müssen mal den Multiplayer ausprobieren. Da haben wir jetzt gar nicht groß drüber geredet, aber der hat sich auch nicht groß verändert. Das ist so diese brettspielartige Mech-Warrior-Geschichte, Warhammer-Geschichte, dass jeder hat ein Punktekonto, sucht sich Truppen aus, dann kann man aus allen Truppen wählen und dann geht's los. Ja, fand ich jetzt dann beim ersten auch nicht so reizvoll, aber gut, dass er wieder drin ist.
Genau, finde ich auch.
Gut.
Cool.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.